Ein Leben voller Kontraste. So lässt sich die Situation unseres heutigen Gastes wohl am besten beschreiben. Abstiegskampf mit dem VfL Potsdam, Vize-Weltmeisterschaft mit der kroatischen Nationalmannschaft und mittendrin der 24-jährige Josip Simic. Sein Leben der letzten Jahre gleicht einer Überholspur. Mit den Potsdamern von der dritten Liga bis ganz nach oben. Sein Verbleib in der stärksten Liga der Welt steht mit dem Wechsel nach Wetzlar schon fest. Und vor wenigen Wochen wurde er in Zagreb von 100.000 frenetischen kroatischen Fans empfangen, um die Silbermedaille zu feiern. All das sind für ihn aber nur Zwischenschritte auf dem Weg zum ganz großen Ziel. Welches das ist, erzählt er uns in Folge 124 von Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Daiken Handball Bundesliga. Ganz viel Spaß mit Josip Simic. Josip, schön, dass du bei uns bist. Danke für deine Zeit. Wie geht's denn dir gerade? Du kommst direkt vom Training.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Direkt vom Training, gerade geduscht und jetzt direkt in den Podcast.
Wie anstrengend ist Training unter Emir Kotagic?
Jetzt in letzter Zeit anstrengender. Ist natürlich auch der Situation geschuldet. Aber ja, wir müssen halt alles ausprobieren und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also das Training macht trotzdem Spaß und wir sehen ja auch, dass wir uns verbessern.
Anstrengender heißt körperlicher oder mentaler anstrengender?
Körperlicher, also viel mehr laufen. Und das resultiert ja dann natürlich, dass es auch mental schwerer ist, weil durch die Anstrengung man unter diesen Drucksituationen entscheiden muss. Und das bringt uns auf jeden Fall weiter.
Ihr hattet spielfrei an diesem Wochenende. Wurde dann trotzdem trainiert oder habt ihr dann auch mal ein bisschen Abstand gewinnen können?
Ja, wir haben das Wochenende frei bekommen, haben am Freitag noch trainiert, das letzte Training gemacht und dann ein bisschen den Kopf frei bekommen am Wochenende.
Was folgt ist das Heimspiel gegen Lemgo am Freitag. Das liegt allerdings vor Veröffentlichung dieses Podcasts, deswegen können wir da jetzt gar nicht so ausführlich drüber reden, aber danach wird es heftig. Da gibt es die Auswärtsspiele in Leipzig und in Magdeburg. Wie schaust du aktuell auf die Gegner? Ist es eigentlich egal, wo ihr hinfahrt, weil in eurer Situation es letztendlich auch egal ist, wo ihr die Punkte holt. Hauptsache, ihr holt sie.
Ja, genau. Also so ist es. Es ist eigentlich relativ egal. Wir müssen uns natürlich auf die Gegner vorbereiten, aber auch auf uns schauen, weil wir die sind, die die Fehler machen und die dann schnell bestraft werden. Deswegen müssen wir uns einfach versuchen, selber zu verbessern, selber zu motivieren. Und da ist der Gegner halt wirklich egal.
Ihr seid immer noch punktlos. Du selber persönlich spielst aber eine extrem starke Saison, die ja auch letztendlich dann Konsequenzen hatte, wahrscheinlich in Verbindung mit der WM, sprechen wir später noch drüber. Wie gehst du nur mit dieser Diskrepanz um? Also man selber kann ja total zufrieden sein mit dem, was man zeigt, aber da ist ja eben immer noch das Kollektiv, mit dem man gemeinsam was erreichen will. Ist das eine Diskrepanz, die du fühlst? Ist es schwer, da eine Balance zu finden zwischen der Freude über die eigene Leistung und der Enttäuschung über Niederlagen?
Ja, ich bin natürlich froh über den Erfolg, den ich feiern konnte mit der Nationalmannschaft, aber Potsdam ist natürlich der Verein, wo ich die ganze Zeit bin und das ist halt schwer, ist halt wirklich schwer. Also natürlich spiele ich vielleicht nach außen hin eine gute Saison, aber ich selber bin halt nie zufrieden und sehe immer noch Schwachstellen, die ich verbessern muss und da setze ich halt an und sehe dann auch, dass dadurch auch die ganze Mannschaft halt sozusagen schlechter ist. Und das ist halt mein Ansatzpunkt, dass ich dann einfach denke, ja, es ist halt gerade eine schlechte Situation oder einfach eine schlechte Situation und wir müssen einfach besser werden.
Wo siehst du deine Schwachstellen? Tore werfen ist es wahrscheinlich eher nicht, oder?
Naja, in der zweiten Liga war es auf jeden Fall viel leichter, Tore zu werfen, als jetzt bei den Torhütern jetzt. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und sonst einfach das Abwehrspiel, das Antizipieren ein bisschen besser zu beherrschen.
Gegen wen holt ihr denn den ersten Punkt? Was meinst du?
Ja, am besten jetzt gegen Lemgo natürlich.
So, da müssen wir nochmal abwarten mit dem Intro für diesen Podcast tatsächlich, wie das Ergebnis ausgeht und im Zweifel nochmal eine Sprachnachricht aktualisiert von dir einholen zu dem Thema.
Können wir machen.
Was brauchst du gegen Lemgo zu gewinnen? Was brauchst du grundsätzlich überhaupt bei euch im Moment, um zu gewinnen? Also was ist das, was euch fehlt im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der HBL?
Ja, also ich fand jetzt, dass wir das letzte Spiel gegen Füchse richtig gut angefangen haben, wir aber wirklich am Torwart scheitern und dann gehen halt sehr schnell die Köpfe runter. Also jetzt dadurch, dass wir halt noch keinen Punkt geholt haben, ist die Motivation oder diese Einfach dieses Mentale geht sehr schnell weg. Also wir müssen wirklich jede Situation, jede Aktion feiern, auch in der Abwehr, wenn man einfach nur jemanden festmacht. Und hier ist es natürlich, hier wird jeder Fehler bestraft. Das gab es in der zweiten Liga nicht. Da konntest du dir auch mal einen Fehler erlauben. Und dann ist trotzdem kein Gegentor gefallen. Also das ist hier wirklich die Torhüter und dieses schnelle Spiel von den Gegnern, also dass jeder Fehler bestraft wird. Das sind so die Hauptpunkte.
Das heißt, dieses Gefühl von Unbesiegbarkeit, dieses Selbstbewusstsein, was ja auch damit einhergeht, dieses an sich glauben und dann natürlich auch in den kritischen Situationen vielleicht eher mal die richtigen Entscheidungen treffen, ist euch abhanden gekommen, zwangsläufig durch die vielen Niederlagen. Ist ja auch ganz normal und logisch, oder?
Genau, ja. Es ist schade, dass das überhaupt so ist, weil eigentlich profitieren wir nur von dieser Situation, gerade dass wir in der ersten Liga sind. Und trotzdem hat man jeden Tag die Chance, das wieder gut zu machen oder wieder besser zu machen oder in jeder Situation. Deswegen sollte man gar nicht den Kopf nach unten machen.
Wie schaut denn ihr auf die Situation? Also glaubt ihr noch an den Klassenerhalt? Hofft ihr noch auf den Klassenerhalt? Hofft ihr auf die Trendwende? Oder seid ihr mittlerweile an dem Punkt, dass ihr sagt, wir werden ziemlich wahrscheinlich absteigen und nehmen dieses Jahr jetzt einfach vor allem als Erfahrung und nehmen ganz viele Lehren daraus mit?
Ja, so als Spieler guckst du eigentlich gar nicht so richtig auf die Tabelle oder auf die Situation, sondern du willst einfach gegen jede Mannschaft gewinnen, egal welche Mannschaft es ist. Und so ist, glaube ich, auch am besten, dass man einfach sagt, ja, wir gewinnen jetzt das nächste Spiel und dann machen wir einfach weiter.
Dann muss es natürlich für dich umso schöner gewesen sein, diesen Januar eben auswärts zu verbringen, denn da gab es das Gefühl des Gewinns wieder für dich. Das war deine erste Nominierung für die Nationalmannschaft. Also Mai 2024 warst du zum ersten Mal bei einem Training dabei und dann kam im Dezember diese Nominierung von Dago Sigurdsson. Über den
Genau.
sprechen wir gleich noch. Was hast du denn gedacht? Also hast du im Mai schon darüber nachgedacht, dass das zur Folge haben könnte, dass du im Januar diese fast Heim-WM spielen wirst?
Schwer, also ich denke nicht, weil damals waren wir ja noch in der zweiten Liga, dann dachte ich, okay, jetzt bin ich wenigstens mal so dabei und vielleicht kann sich das dann entwickeln in den Jahren, aber ich hätte niemals gedacht, dass das alles so schnell geht.
Und im Dezember, als der Anruf dann kam, also hat Dago persönlich angerufen oder wie hast du es erfahren?
Nee, ich habe es über eine WhatsApp-Nachricht erfahren und da war ich natürlich extrem froh. Direkt meine Eltern angerufen und gesagt, ja, ich bin eingeladen, ich kann mir direkt einen Flug buchen. Ja, es war ein extrem schönes Gefühl.
Und dann ging es dahin und dann saßst du da plötzlich in der Kabine und im Training mit ja, Spielern wie Dule, Domagoj Duvnjak beispielsweise. Hast du dich von Anfang an aufgenommen gefühlt oder gab es auch so Momente des Fremdelns im Sinne von, oh Gott, was mache ich eigentlich hier?
Ja, natürlich am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil man fast gar keinen da kannte. Aber die haben mich extrem schnell gut aufgenommen und es war einfach extrem leicht, in dieses Team reinzukommen.
Mit wem hattest du am meisten zu tun? Wer war so deine Bezugsperson?
Mit Ivan Martinovic. Dadurch, dass er auch Deutsch kann. Natürlich kann er trotzdem die Sprache, aber er war trotzdem so die erste Person, auch im Mai, mit der ich im Zimmer zusammen war. Und natürlich auch mit Duvnjak, weil er auch einfach ein extrem netter Mensch ist und er sich auch so ein bisschen um die Neuen gekümmert hat.
Ich finde ja, dass Dule, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, oder letzte Woche mit ihm ein Interview gemacht. Ich finde ja, dass er so von der ganzen Art und Weise, wie er sich eben auch um alle kümmert, eigentlich der geborene Trainer wäre für die Zukunft. Aber er hat gesagt, das ist völlig ausgeschlossen, weil der Job ist ihm zu anstrengend. Aber so rein von seinem Charakter her und wie er so auch unterschiedliche Charaktere handelt, finde ich, ist er perfekt dafür. Findest du nicht?
Ja, also er kommt wirklich sehr gut klar mit den ganzen verschiedenen Charakteren. Und ich glaube, das zeichnet auch einen guten Trainer aus. Und natürlich hat man auch jetzt gesehen bei der WM, wie er da auf der Bank emotional dabei war. Das ist halt wirklich so ein Trainerding.
Lass uns kurz vielleicht nochmal bei Dule bleiben. War ja eine ganz spezielle Situation mit ihm. Also er hat mir auch erzählt, dass er sehr überrascht davon war, dass er trotz der Verletzung quasi beim Team bleiben durfte, Teil des Teams bleiben durfte, auf der Bank sitzen durfte, dass er Dago auch gesagt hat, er möchte das eigentlich nicht, wenn auf der Tribüne gesunde Spieler sitzen, die eigentlich der Mannschaft viel besser helfen könnten. Aber Dago war das wohl sehr wichtig und hat das dann auch durchgesetzt. Was konnte er von außen tun? Also welchen Einfluss hatte er von außen auf euch? Warum war es auch für euch als Mannschaft wichtig, dass er dabei geblieben ist?
Weil er einfach so ein Leader ist, den man den man noch nie so mitbekommen hat. Also es war echt krass. Er saß zwar nur auf der Bank, aber er war trotzdem die ganze Zeit irgendwie da zu spüren. Und ich habe schon öfter gesagt, er ist wirklich so der geborene und der beste Kapitän. Ich glaube, den ich auch jemals haben werde, weil er einfach ganz genau weiß, in welcher Situation wie reagieren muss.
Glaubst du, dass der VfL Potsdam mit der Mannschaft, die ihr jetzt habt, plus einem Spieler wie Dule in derselben Situation wäre? Also könnte ein Spieler wie Dule als Einzelperson einen Unterschied machen? Also wie viel kann der kompensieren? Das frage ich mich gerade.
Also ich denke schon, dass wir auf jeden Fall schon Punkte geholt hätten, weil er auch im Spiel die Ruhe reinbringen könnte. Und das würde einen extremen Unterschied machen und natürlich auch mental die Spieler nochmal heben.
Ivan Martinovic hast du angesprochen als deine wichtigste Bezugsperson bei dieser Weltmeisterschaft. Die Sprache hast du schon angesprochen, also das Deutsch, was euch verbindet. Das hat Ivan selber auch bestätigt. Wir hören mal rein in seine Sprachnachricht.
Okay. Ja, für Josip natürlich. Ganz, ganz lieber, sympathischer Junge. Hat mega Bock und Spaß gemacht mit ihm zusammen bei der Weltmeisterschaft jetzt in Kroatien. Über ihn kann ich sagen, dass ich von Anfang an weiß, dass der ein unglaublicher Kämpfer ist, dass der immer alles gibt. Ich habe zum Beispiel im Sommer gesehen, dass der sehr, sehr viel individuell an sich gearbeitet hat. Habe da seinen Sommerplan auch ein bisschen verfolgt und ich finde, dass er sich das absolut verdient hat, jetzt bei der WM sich so zu präsentieren. Und ja, ich fand es auch sehr, sehr cool, dass er dabei war, da wir zwei auch immer wieder auf Deutsch gequatscht haben, weil wir uns da, glaube ich, beide auch ein bisschen wohler fühlen. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr sympathischer Junge.
Ivan Martinovic, mit dem du im Januar diese Weltmeisterschaft gespielt hast. Er hat angesprochen, vor allem dein Engagement, dein Ehrgeiz, hat diesen individuellen Sommerplan angesprochen. Was hast du da quasi zusätzlich zu dem, was du ja ohnehin machen musst, noch gemacht?
Ja, das ist bei mir schon Gewohnheit seit klein auf, dass ich im Sommer wirklich fast jeden Tag trainiere, laufen gehe, Sprünge mache und so individuell einfach an Sachen arbeiten, die vielleicht ein Defizit sind. Und ja, aber ich liebe das einfach im Sommer einfach zu trainieren und dann ins Meer zu springen, wenn ich gerade so richtig heiß bin, um mich da abzukühlen. Das ist einfach eine Gewohnheit, die mir extrem Spaß macht.
Also Sport oder der Handball ist quasi, ist nicht nur dein Job, sondern tatsächlich deine große Leidenschaft, ganz offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war wirklich von klein auf schon, auch im Sommer, wenn es 40 Grad waren, waren wir draußen, egal ob Fußball spielen oder schwimmen. Also Sport war immer so ein Teil meines Lebens.
Dann, also hat sich ja quasi erst recht jetzt im Januar mit dieser WM irgendwie auch so ein Kreis für dich geschlossen, wenn das ein Thema ist, was dich schon so lange begleitet, was so präsent ist in deinem Leben. Wenn du dann noch Schlagzeilen liest, wie er ist eine der großen WM-Überraschungen, wie geht's denn dir damit? Also kannst du damit umgehen, sowas zu lesen über dich selber?
Ja, es macht mich einfach extrem stolz. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell passiert. Also trotzdem bin ich schon 24, aber das kam alles so Schlag auf Schlag auf einmal. Also wirklich aus der dritten Liga in die zweite, aus der zweiten nach zwei Jahren in die erste Liga, dann direkt Nationalmannschaft, beim Debüt direkt eine Medaille zu gewinnen. Ja, es ist einfach so schnell passiert. Ich kann es doch immer nicht so richtig realisieren. Manchmal kommen mir so Momente, da liege ich im Bett und denke so nach und kriegt dann so kurz ein Lächeln im Gesicht. Und da glaube ich, das sind die Momente, wo ich das so ein bisschen realisiere.
Wir gehen diese ganzen Steps gleich natürlich auch nochmal ausführlich durch, weil wie du sagst, es war wirklich eine extrem rasante Entwicklung. Du hast dann direkt im ersten Spiel gegen Bahrain auch gleich dein Debüt gegeben, hast 21 Minuten gespielt, ein Tor gemacht. Hast du denn die Hosen gemacht vor dem Spiel? Oder war es eher Vorfreude? Also wie ging es dir?
Es war eigentlich eher Vorfreude. Natürlich dann, als ich eingelaufen bin und dann in der Halle stand und dann nochmal diese ganzen Fans gesehen habe, dann war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, oh Gott, aber das geht schnell weg. Also man kommt da in so einen krassen Fokus, vor allem weil es auch das erste WM-Spiel war. Da muss man dann einfach liefern und im Fokus bleiben.
Wie sah es vor Ort mit Unterstützung aus? War deine Familie da? Waren Freunde von dir da?
Ja, meine Eltern waren die ganze Zeit da. Also die haben sich wirklich jedes Spiel angeguckt. Und sonst Familie kommt auch aus Zagreb. Deswegen hatten die keinen weiten Weg. Da waren auch immer sehr viele da und Freunde aus Berlin sind auch gekommen.
Und das natürlich dann alles inmitten dieser völlig verrückten kroatischen Fans, die du natürlich nicht zum ersten Mal erlebt hast, aber sicherlich schon auch auf eine andere Art und Weise dann in der Situation, oder?
Ja, natürlich. Also klar hatte ich davor auch die Testspiele, habe ich mitgemacht, aber das war eine ganz andere Atmosphäre jetzt bei der Weltmeisterschaft. Also da kommst du zur Halbzeit in die Kabine rein und hörst erstmal den Trainer gar nicht, weil die Ohren so taub sind. Es war schon echt krass.
Der Trainer, der Dago Sigurdsson heißt, den wir bei Dyne natürlich auch sehr, sehr gut kennen, weil er ab und zu als Experte bei uns unterwegs ist, den ich sehr, sehr schätze. Wie ist der als Trainer?
Eine extrem ruhige Person. Außerhalb des Feldes siehst du ihn gar nicht oder hörst ihn gar nicht, also sehr wenig Kommunikation. Aber dann auf dem Feld, im Training und im Spiel sehr detailliert auch, also gibt sehr viele Korrekturen und also fand ich extrem gut. Er hat mir auch sehr viel beigebracht.
Was war denn sein Plan mit euch vor dieser WM? Also war das Ziel eine Medaille?
Also ich habe gehört, dass das Ziel war, unter den Top 6 zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber so habe ich es gehört. Aber unser Plan war natürlich, eine Medaille zu gewinnen. Wir wussten, dass es schwer wird, aber mit dieser Kulisse und mit den Fans wussten wir, dass wir so ein Feuer entfachen können.
Eine Silbermedaille heißt ja im Umkehrschluss eben auch immer, dass man zwar eine Medaille gewinnt, aber das letzte Spiel dieses Turniers eben verliert. Also man beendet das Turnier mit einer Niederlage. Stefan Kretschmer hat mir mal erklärt, dass das eigentlich die gefühlt undankbarste Situation ist, dass man sich eigentlich über eine Bronzemedaille sogar noch mehr freut, weil dann beendest du das Turnier mit einem Sieg. Wenn man sich eure Bilder anschaut, eure Reaktionen, auch den Empfang dann danach, dann hat man nicht das Gefühl,
Ja.
dass das bei euch sich so angefühlt hat wie eine Niederlage.
Ja, also wir waren ja die ganze Zeit in Zagreb und dann, als wir nach Oslo mussten, das war schon eine komische Situation, weil es auf einmal nicht mehr unsere Fans sind, die da komplett die Halle voll machen, sondern halt eher die dänischen Fans. Und natürlich, dann verlierst du das Spiel, hast halt diese Gedanken, ah, es ist halt nicht das Gleiche, weil du das letzte Spiel einfach nicht gewonnen hast. Aber dann, wenn du die Medaille um Hals bekommst, dann weißt du trotzdem, ja, du hast was gemacht. Und natürlich, als wir dann zurückkamen, nach Zagreb, dann hast du gesehen, okay, du hast etwas geschaffen.
Absolut. Dule, mit dem ich, wie gesagt, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen gesprochen habe, der hat gesagt über diesen Empfang in Zagreb, das ist das Größte, was er in seiner Handballkarriere jemals erlebt hat. Und Dule hat schon eine lange
Ja.
Handballkarriere auf dem Buckel und hat viele Dinge erlebt. Wie muss das dann für dich gewesen sein, der jetzt noch nicht so viele solcher Situationen in seinem Leben hatte? Also wenn Dule schon geflasht ist, wie muss es dir gegangen sein?
Ich habe das 2018 bei den Fußballern gesehen, als die die Silbermedaille gewonnen haben bei der Weltmeisterschaft.
Aber da hast du zugeschaut. Da
Da habe
standst du
ich,
nicht
genau,
selber.
da habe ich zugeschaut und dachte mir, das kann gar nicht beim Handball passieren. Auch wenn man beim Handball eine Medaille gewinnen würde, es würde niemals so aussehen wie da. Und dann sah es wirklich genau so aus und über 100.000 Menschen, die dir einfach applaudieren und rumschreien. Es war einfach ein unreales Gefühl.
Sind das Bilder, die du versuchst irgendwie zu kompensieren, sodass du sie immer wieder abrufen kannst?
Ja, also die sind ständig im Kopf.
Okay.
Die sind also seitdem das passiert ist, bis jetzt ständig im Kopf. Und man hat es halt noch nicht so richtig realisiert, aber sie kommen halt ständig wieder und dann freust du dich und dann siehst du einfach, was man da geschaffen hat und dass man diese ganzen Leute irgendwie vereint hat.
Wo hängt denn die Silbermedaille? Hat die einen speziellen Platz bekommen bei dir?
Ja, die ist noch bei meinen Eltern, die soll in einen Rahmen kommen, aber kam sie noch nicht, weil ich sie jetzt auch für den RBB und für andere Interviews immer mitgenommen habe. Aber sie wird auf jeden Fall eingerahmt und dann wird sie wahrscheinlich bei meinen Eltern
Das
hängen.
wollte ich jetzt fragen. Dann bleibt sie bei deinen Eltern hängen,
Ja.
kommt nicht zu dir in die Wohnung.
Nein.
Warum nicht? Ist doch deine Silbermedaille. Oder hast du sie deinen Eltern geschenkt, quasi als Dankeschön für ihre Unterstützung? Oder wie kommt es, dass die da
Nee,
bleibt?
ich hab sie nicht geschenkt, aber die waren immer ein Riesenteil davon. Und die standen immer an meiner Seite, egal wie meine Karriere lief. Und deswegen will ich einfach, dass die diese Medaille bei sich haben. Und ja.
Über deine Kindheit und die Beziehung zu deinen Eltern sprechen wir gleich. Lass uns nur einmal kurz diesen aktuellen Teil abschließen mit dieser Woche. Ich nenne sie mal wahrscheinlich irgendwie so Leben in einer Zwischenwelt, diese Woche zwischen diesem WM-Finale und dann dem Rückrundenauftakt der Liga. Wo man wahrscheinlich irgendwie morgens aufwacht und sich gerade fragt, wo bin ich jetzt? Bin ich noch da oder bin ich schon wieder da, wo es jetzt weitergeht? Wie hast du diese Woche erlebt?
Ja, es war schwer, weil du gerade aus dieser ganzen Feierlaune und diesem Erfolg zurückkommst in die Realität sozusagen. Und dann kommst du halt hier an und musst direkt wieder abrufen, 100%, obwohl du gerade erst die ganze Zeit abgerufen hast und dann mal runterfahren konntest. Und dann geht es direkt weiter. Es ist eine schwere Situation, aber man muss sich halt daran gewöhnen. Und ja, die Mannschaft nimmt dich dann auf. Dann geht es halt im Training los, dass die Mannschaft dir hilft, wieder reinzukommen. Ja, und dann ist es auch schnell vergessen.
Wirst du anders behandelt von deinen Mitspielern jetzt als Vize-Weltmeister? Also im Sinne von, oft ist es ja so, wenn Spieler dann irgendwie was Besonderes erreichen, dann wollen es die anderen denen im Training erst recht zeigen. Also merkst du zum Beispiel, dass die Jungs gegen dich in der Abwehr jetzt anders zupacken, weil sie sagen, stopp mal, du bist immer noch derselbe, nur weil du jetzt Vize-Weltmeister bist, heißt das nicht, dass das hier einfacher geht?
Ja, habe ich bis jetzt nicht gespürt.
Okay.
Also es kommen eher so manchmal so Witze und sowas, also eher so witzige Sachen von wegen, oh, der Vize-Weltmeister kommt und sowas. Aber ich nehme das natürlich mit Humor.
Wie hat der Trainer reagiert, Emir?
Also der war auch extrem, extrem glücklich, hat mir auch immer wieder mal geschrieben oder wir haben telefoniert. Also der war voll dabei und hat mir immer gesagt, auch wenn ich nicht gespielt habe, ja, mach dir keine Sorgen, nächstes Spiel ist wieder deine Chance. Also er hat mir da echt viel Motivation gegeben.
Und wahrscheinlich ganz fest die Daumen gedrückt, dass du dich nicht verletzt bei diesem Turnier.
Ja,
Das kann ich
natürlich.
mir sehr, sehr gut
Ja.
vorstellen. Dann starten wir jetzt gleich im zweiten Teil rein in deinen Lebensweg und schau mal, wo es losging und wo es dich so überall hingeführt hat und wo es vor allem dann in Zukunft weitergeht. Mach eine ganz, ganz kurze Pause. Unsere heutige Podcast-Folge wird übrigens präsentiert von Kemper, dem offiziellen Ausrüstungspartner der Daiken Handball-Bundesliga und übrigens auch des VfL Potsdam, der Heimat von Josip Simic. Kemper steht für Handball, klar, als Spielzug, aber auch als Marke. Als offizieller Ausrüster bringt Kemper seine langjährige Expertise in die Zusammenarbeit ein. Fest verankert natürlich im Streben nach Spitzenleistungen, auf und neben dem Spielfeld. Quadfly, so heißt der Handballschuh, der Maßstäbe setzt. Entwickelt für absolute Präzision, explosive Kraft und ultimative Kontrolle. Kein Wunder also, dass die beiden Handballer des Jahres in Deutschland auf ihn vertrauen. Wenn ihr euer Spiel auch auf das nächste Level heben wollt, könnt ihr euch unter kemper-sports.com die Performance holen. Du bist geboren in Berlin am 10. Mai 2000, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, kroatische Nationalmannschaft, hast ganz offensichtlich, es liegt ja auf der Hand, kroatische Wurzeln. Beide Eltern, also Mutter und Vater?
Genau, ja, Mutter und Vater, aber meine Mutter ist auch in Berlin geboren, aber ihre ganze Familie und ihre Eltern kommen aus Kroatien.
Okay, aber hat deine Mutter dann zwischenzeitlich in Kroatien gelebt und ist dann mit deinem Vater zusammen wieder nach Deutschland oder war deine Mama immer in Berlin?
Sie war immer in Berlin, die haben sich hier kennengelernt.
Ah, okay. Wie war dann dein Zuhause? Also war dein Zuhause mehr deutsch geprägt oder mehr kroatisch geprägt, wenn deine Mama schon, also wenn sie selber in Berlin geboren ist, dann liegt das ja schon wirklich sehr, sehr lang zurück.
Ja, aber also immer kroatisch geprägt,
Okay.
von meinem Vater halt. Mit meiner Mutter habe ich natürlich öfter auch Deutsch gesprochen, aber trotzdem wurde mir die kroatische Sprache als erstes beigebracht, weil sie halt wollten, dass ich die Sprache kann und sie wussten, dass ich die deutsche Sprache im Kindergarten und in der Schule lernen werde. Deswegen haben sie mir von klein auf direkt die Sprache beigebracht.
Also bist du quasi zweisprachig aufgewachsen.
Genau, ja.
Hilft dir das heute? Also
Ja.
hast du, man sagt ja oft, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, dass sie ein besseres Gefühl für auch für andere Fremdsprachen beispielsweise haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl für Fremdsprachen, dass ich, wenn ich jemanden sprechen höre, dass ich so ungefähr weiß, welches Land es ist und so. Und sonst natürlich auch für die Nationalmannschaft und allgemein, weil wir ja alle Ferien in Kroatien waren, dass ich mich mit den Leuten verständigen kann.
Du hast auch als du mal gefragt wurdest zur kroatischen Nationalmannschaft, weil du ja schon, also hast ja U-Nationalmannschaft auch schon gespielt, hast du mal gesagt, Kroatien ist deine Heimat. Also es war für dich immer klar, dass wenn du Nationalmannschaft spielst, dass du es für Kroatien tun würdest und nicht für Deutschland?
Ja. Ja, das ist halt, es ist so ein Gefühl in einem. Natürlich ist man in Deutschland geboren, aber man hat diesen gewissen Nationalstolz irgendwie und das Herz pocht trotzdem für Kroatien und natürlich bin ich Deutschland für alles dankbar und liebe Deutschland. Aber ja, für die Nationalmannschaft wollte ich schon immer für Kroatien spielen.
Ja, es sind letztendlich sind es halt deine Wurzeln.
Genau.
Hatten deine Eltern irgendeinen Handballbezug oder wie kamst du zum Handball?
Nee, überhaupt nicht. Also wirklich gar keinen Handballbezug. Es war damals in der Grundschule, gab es ein Plakat für eine Handball-AG und es war der SV Adler Berlin hieß der Verein in Tempelhof. Und ja, da wollte ich mich dann anmelden, beziehungsweise zum Probetraining gehen und war dann auch beim Probetraining. Und das hat mir extrem gefallen. Meine Eltern haben mir erzählt, dass die Trainerin damals auch gefragt hat, wo ich schon Handball gespielt habe. Also war ich da wahrscheinlich schon, hatte ich halt dieses dieses Ballgefühl. Ich glaube, das kam auch davon, dass ich halt wirklich als Kind immer draußen spielen war, egal ob Fußball oder Basketball. Und da hatte ich halt schon dieses Gefühl. Ja, und da habe ich angefangen, dann Handball zu spielen.
Du hast aber parallel auch viele Jahre noch Karate trainiert.
Genau. Ja, also ich habe ganz früher mit Fußball angefangen. Das war aber eher so im Gras bisschen rumwälzen. Da war ich noch sehr jung. Und dann habe ich mit Karate angefangen, weil meine Schwester auch Karate gemacht hat. Das habe ich auch viele Jahre gemacht. Dann mit dem Handball angefangen, parallel dazu auch Karate noch gemacht. Und dann als es ein bisschen mehr Trainingseinheiten und sich das überschnitten hat mit dem Karate, habe ich dann mit Karate aufgehört.
Jetzt ganz spontan würde ich sagen, ist wahrscheinlich Karate gar nicht so verkehrt für Handball, weil Körperspannung, oder? Und
Genau,
fallen lernen ist ja auch nicht verkehrt auf deiner
ja.
Position.
Ja, also ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen für die jetzige Handballkarriere, weil man da wirklich auch Disziplin gelernt hat.
Aber es war dann eben irgendwann für dich klar, es geht nur eine Sache und das war der Handball. Warum hast du dich für den Handball entschieden? Weil es am meisten Spaß gemacht hat oder weil du gemerkt hast, dass du da am ehesten Erfolge feiern kannst?
Es hat mir mehr Spaß gemacht. Und allgemein auch das Team, also beim Karate bist du halt alleine. Dann hast du halt natürlich noch die anderen, die mit dir Karate mitmachen, aber dieses Teamgefühl ist einfach was anderes.
Deine Jugend hast du dann bei den Füchsen Berlin verbracht.
Ja.
Wann ging es dahin? Wie lange warst du bei den Füchsen?
Schwer zu sagen, ich glaube 2012 bin ich dann zu den Füchsen gegangen. War dann da in der D-Jugend. Dann habe ich ein Jahr in der ersten C gespielt. Dann von der ersten C in die zweite C. Also wirklich komplett Amateur, gar nichts mehr hier mit sozusagen mit den Füchsen eigentlich zu tun. Ja, und dann bin ich von da zum AC Berlin. Das war damals noch der Partnerverein von Füchse. Da habe ich ein Jahr gespielt, wollte dann aber mehr. Und dann haben meine Eltern, als ich ein bisschen rumgefragt, wo man hin könnte. Und ich konnte halt damals auch nicht auf die Sportschule in Berlin. Damals wurde mir gesagt, dass es angeblich nicht geht, in die 10. Klasse sozusagen auf die Sportschule. Ja, und dann haben sie Potsdam gefunden. Die haben auch in der Jugendbundesliga gespielt. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich in der Jugendbundesliga spiele. Und dann habe ich hier mein Probetraining gemacht und wurde angenommen.
Genau, das war dann quasi der Wechsel von 9. auf 10. Klasse. Also ab der 10. Klasse warst du hier auf der Sportschule.
Ab der 11.
Ab der 11. dann,
Ja.
okay. Also hat dann noch mal quasi ein Jahr
Genau.
gedauert.
Ja.
Was mir jetzt sofort aufgefallen ist, ist, also es ging erstmal runter in die C2, wo du ja wirklich schon sagst, ne, du darfst halt noch mittrainieren, so nach dem Motto. Jetzt mal
Ja.
überspitzt formuliert, aber eigentlich hat es mit dem, was vielleicht deine Idee auch war vom Handballspielen, ja dann nicht mehr so viel zu tun, wenn du zu dem Zeitpunkt vielleicht schon gedacht hast, irgendwie vielleicht wird da mal was draus. Und trotzdem sagst du, ich will auf die Sportschule. Das spricht für eine sehr klare Idee von deiner Zukunft.
Ja, also natürlich waren da auch immer meine Eltern, die mir da den Rat gegeben haben. Aber ich wollte halt, Handball war schon immer das, was ich machen wollte und was ich auch professionell machen wollte. Ich erinnere mich noch an eine Situation in der Schule, das war, glaube ich, in der 6. Klasse. Da habe ich zu einer Mitschülerin gesagt, ja, ich werde später Handballprofi und werde für die kroatische Nationalmannschaft spielen.
Krass.
Ja. Und ja klar, es gab immer wieder Ups und Downs in meiner Karriere. Also oft auch wirklich, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Aber man musste sich da einfach rauskämpfen. Also ich bin immer dran geblieben und meine Eltern haben immer gesagt, warte, warte ab, deine 5 Minuten werden kommen und dann wirst du es denen allen zeigen. Du wirst sehen, dass die in ein paar Jahren kein Handball mehr spielen werden und wo du spielen wirst. Und so war es im Endeffekt auch.
Fällt es dir schwer, Geduld zu haben?
Ja. Ja, auf jeden Fall, weil ich es liebe zu spielen. Es war jetzt auch extrem schwer, zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, dadurch, dass ich hier wirklich 60 Minuten lang spiele, da auf der Bank zu sitzen. Also das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Und allgemein war ich schon immer sehr, sehr hibbelig. Und ja, als Geduld, das ist so eine Sache.
Jetzt sind ja viele den Weg gegangen, von den Füchsen nach Potsdam, um ihn dann irgendwann wieder zurückzugehen nach Berlin. Hattest du den Plan für dich anfangs auch oder hattest du für dich einen Haken hinter das Thema Füchse Berlin gemacht mit dem Wechsel auf die Sportschule?
Also, es war schon immer mein Ziel, bei den Füchsen Berlin zu spielen. Das war so immer in meinem Kopf. Vor allem, wenn man früher als Kind mit eingelaufen ist oder auf der Tribüne saß und diese Einlaufshow gesehen hat, das war immer so das Größte, was es gibt. Und natürlich war Füchse erstmal dann abgeschrieben. Es gab auch vor mir nicht viele Spieler, die diesen Weg gemacht haben, weil da die Kooperation noch nicht so bestand, also von Füchse nach Potsdam.
Das heißt, diese Vorbilder von anderen, die den Weg schon gegangen sind, die hattest du quasi
Genau,
gar nicht.
die hatte ich gar nicht. Und ich bin ja von AC Berlin zu den Füchsen gegangen, zu Potsdam gegangen. Natürlich war es erstmal schwer, vor allem dann in eine andere Stadt, Internat. Sportschule war halt eine Umstellung, so von deinem normalen Gymnasium in Tempelhof dann auf eine Sportschule zu gehen. Aber ja, es hat sich gelohnt.
Ist es immer noch dein Traum, für die Füchse Berlin zu spielen?
Ja.
Weiß Bob Hanning das?
Ich denke schon. Ich denke schon.
Okay, also das Thema ist hinterlegt bei ihm.
Ja,
Das heißt,
auf
wenn
jeden Fall.
irgendwann Bedarf ist, weiß
Ja.
er, dass du dich sehr über einen Anruf freuen würdest.
Genau.
Okay. Du hast dann mit Potsdam A-Jugend-Bundesliga gespielt. Das waren so die ersten Schritte dann eigentlich, die wirklich was mit dem Gefühl von Profisport zu tun hatten,
Genau,
oder?
ja.
Und bist da direkt Torschützenkönig geworden mit 176 Toren. Das spricht dafür, dass, da kommen wir gleich später nochmal dazu, deine Position hat sich ja irgendwann verändert aufgrund von Bob Hanning.
Ja.
Aber diese 176 Tore, die hast du noch als Rückraum Linker erzielt, oder?
Genau.
Ja, da hast du noch im Rückraum gespielt.
Ja, also A-Jugend-Bundesliga war eine sehr schöne Zeit, eine erfolgreiche Zeit für mich. Ich war halt der klassische Rückraumshooter und habe da jedes Spiel meine Tore gemacht und wurde dann halt Torschützenkönig.
Und danach ging es dann in die dritte Liga, ins Drittligateam von Potsdam.
Genau, ich wurde dann von der Nationalmannschaft gerufen für die
Neunzehn,
U19.
genau.
Ja, war dann da, habe die Vorbereitung verpasst und dann erste Saison dritte Liga Potsdam und mit einem nicht so guten Einstieg, weil ich halt die Vorbereitung nicht da war und dann wurde mir gesagt, ja, du warst nicht da, die anderen haben jetzt Vorrang. Ja, so fing es halt an.
Das wollte ich gerade fragen, war es für dich sportlich betrachtet, klar, die Konsequenz ist blöd, dann erstmal nicht spielen zu können, aber du hast ja nicht die Vorbereitung verpasst, weil du auf den Malediven in der Hängematte gelegen hast,
Genau.
sondern du hast die U19 WM gespielt in Nordmazedonien.
Ja.
Also hast ja durchaus auch dich sportlich betätigt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Hast du dich da zurückgestoßen gefühlt in der Situation?
Ja, auf jeden Fall, weil ich dachte, dass eigentlich Nationalmannschaftsspieler zurückkommen und trotzdem noch Teil des Teams bleiben. Und wie schon gesagt, ich habe mich leider nicht ausgeruht, sondern ich habe den ganzen Sommer trainiert, mehr als alle anderen. Und dann komme ich zurück und dann darf ich nicht spielen, weil ich nicht bei der Vorbereitung dabei war. War ein bisschen komisch für mich.
Wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du dich anders entschieden? Also hättest du dann die U19-WM abgesagt und wärst hier geblieben für die Vorbereitung oder hättest du es trotzdem so gemacht?
Auf keinen Fall, ich wäre trotzdem zur U19-WM gegangen.
Okay, dann war es die richtige Entscheidung,
Ja.
wenn man es rückblickend betrachtet,
Ja.
genauso gemacht hätte. In der Saison 2021-22 wurde Bob Hanning dein neuer Trainer. Dein erster Gedanke, ganz offen und ehrlich, als ihr davon erfahren habt.
Mein erster Gedanke war, es öffnet neue Türen. Ja. Also das war wirklich sehr gut, dass er kam, weil ich da, ich war am Überlegen, den Verein zu wechseln, hatte aber keine richtigen Optionen, dadurch, dass ich halt echt wenig gespielt habe. Aber dann, als er kam, dachte ich mir, okay, das kann jetzt wieder was werden.
Und das hat sich, glaube ich, ja dann auch deutlich bestätigt, wenn wir uns gleich den Weg angucken, den ihr gemeinsam gegangen seid. Allerdings war er eben auch derjenige, der zu dir gesagt hat, so Rückraum links war alles schön und gut mit dir, aber du bist jetzt Kreisläufer.
Ja.
Was war da dein Gedanke?
Ich dachte erstmal, bist du verrückt? Was soll das? Willst du jetzt meine Karriere
Komplett ruinieren?
komplett beenden?
Sag mir doch gleich, dass ich zum Arbeitsamt gehen
Genau.
soll.
Ja, so war mein erster Gedanke. Ich dachte mir, was soll das? Brauchte wirklich lange, um mich mit diesem Gedanken anzufreunden.
Wie schnell ist das passiert? Also wie lange war er Trainer, bis er mit der Idee auf dich zukam? Ist das direkt am Anfang gewesen?
Nee, es war dann zur Aufstiegsrunde, also relativ am Ende von der Saison, wo sich die Kreisläufer verletzt haben und er dann gesagt hat, okay, Josip, geh du mal an den Kreis. Und ja, da hat er gesehen, dass ich Ahnung habe davon und dass es einigermaßen klappt. Ja, und dann dachte er sich, lassen wir Josip jetzt mal am Kreis.
Also eigentlich eine Situation, die aus der Not heraus entstanden ist, aber sich für dich jetzt ja zu einer guten Situation entwickelt hat. Oder wärst du eigentlich ganz gerne lieber wieder Rückraumspieler?
Nee, jetzt auf jeden Fall nicht. Natürlich, die ersten ein, zwei Jahre waren schwer und da dachte ich, da habe ich auch wirklich überlegt, den Verein zu wechseln. Aber jetzt liebe ich die Position einfach.
Welche Bedeutung hat Bob Hanning für deine Entwicklung? Also, dass er dem Verein einen Schub gegeben hat, ist ja ganz offensichtlich. Hat er dir persönlich auch einen Schub gegeben? Glaubst du, du wärst auch ohne ihn kroatischer Nationalspieler geworden? Also klar, du warst ja damals schon bei der U19-WM, aber was hat er dir mitgegeben?
Na, er ist wirklich ein Riesenmentor und ein sehr guter Freund auch. Also der wirklich immer ehrlich sagt, was er denkt und der einen immer vorantreibt. Und ich sage immer wieder, wenn man ihm 100% gibt, dann gibt er dir 1000% zurück. Und das liebe ich so an ihm, dass man, egal in welcher Situation man ist, wenn man ihm 100% gegeben hat, dann wird er dir immer helfen.
Wie geht's dir mit dieser Gradlinigkeit und Ehrlichkeit? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich da schon ein bisschen gebraucht habe, das als etwas Positives zu empfinden, weil im ersten Moment, wenn dir jemand irgendwas ins Gesicht haut, verbal betrachtet, schluckt man ja erstmal. Also das schätzen zu lernen und als etwas Positives zu sehen, hat bei mir ein bisschen gedauert. Ging dir das ähnlich oder hast du von Anfang an gesagt, immer her damit, immer gib mir?
Nee, man braucht da wirklich Zeit, weil er manche Sachen auch wirklich vor der Mannschaft anspricht. Aber ja, irgendwann freundet man sich damit an und irgendwann weiß man, wie man mit der Situation umgehen muss. Und dann kann man mit ihm auch Späße machen und alles Mögliche. Also,
Dann seid ihr aufgestiegen. Oder beziehungsweise habt die Meisterschaft geholt in der dritten Liga und seid dann aufgestiegen in die zweite Handball-Bundesliga. Also quasi der nächste Schritt. Ein Schritt, wo du dann für dich gesagt hast, damit bin ich jetzt zufrieden, oder ein Schritt, den du auch damals für dich schon nur als Zwischenschritt angesehen hast?
Ja, wie gesagt, also für mich war es schon immer das Ziel, in der ersten Bundesliga zu spielen.
Also Zwischenschritt.
Genau, es war ein Zwischenschritt, aber der sehr wichtig war, weil in Potsdam immer gesagt wurde, ja, wir wollen aufsteigen, aber es halt nie realistisch war. Und da ist es dann endlich passiert und das nach einem Jahr, nachdem er gekommen ist. Und dann haben wir halt wirklich gesehen, dass wir hier was reißen können und dass es der Start in sozusagen ins Profileben ist.
Deine Mitspieler damals, unter anderem Tim Freihöfer, Mathis Langhoff, Lasse Ludwig, die sind alle schon bei den Füchsen Berlin.
Ja.
Die spielen dort in der Bundesliga. Wie funktioniert ihr als Gruppe von Jungs? Wenn die einen einen bestimmten Schritt schon geschafft haben und die anderen vielleicht noch nicht, wie viel Kontakt habt ihr noch? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig auf eurem Weg? Ich habe immer das Gefühl, dass gerade diese Generation von Jungs mit dem, was sie hier gemeinsam in Potsdam erlebt haben, dass das schon eine ganz besondere Verbindung zwischen euch ist.
Genau, diese Erinnerungen verbinden uns und dadurch, dass wir halt diese Partnerschaft haben mit den Füchsen und auch im Füchsetown trainieren, sehen wir die Jungs halt also jede Woche und da bleibt natürlich immer dieser Kontakt und diese Erinnerungen bleiben halt die ganze Zeit.
Ihr seid dann damals in dieser kompletten Saison inklusive der Aufstiegsspiele ungeschlagen geblieben. Was macht das mit einem, jungen Spieler, der ja vielleicht bestimmte Dinge manchmal noch nicht ganz so einordnen kann wie als erwachsener Mensch? Wie hast du das erlebt? War das eigentlich so ein Dauerfliegen und so ein Gefühl von uns kann keiner was?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben halt die Liga einfach dominiert und es macht was in einem. Dadurch, dass du halt weißt, ja, du kannst jetzt hier auch ein bisschen Pillepalle spielen und es wird reichen. Natürlich ist es halt ein bisschen hochmütig,
Fängst du an, ein
aber
bisschen zu zaubern und
genau,
so.
ja, aber es hat halt geklappt in dieser Saison.
153 Tore hast du dazu beigetragen, also offensichtlich eine sehr, sehr wichtige Stütze bei diesem Zweitliga-Aufstieg. Und dann ging es eben 2022 rein in dieses Abenteuer zweite Handball-Bundesliga als absoluter Underdog. Am Ende werdet ihr Siebter.
Ja.
War dieses eingeordnet zu werden als Underdog auch etwas, was euch angespornt hat? Also wolltet ihr es den anderen einfach zeigen, dass mit euch zu rechnen ist?
Ja, klar. Also für uns war immer das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Wie schon am Anfang gesagt, das war immer und wir waren einfach eine hungrige Mannschaft, die es einfach allen zeigen wollte. Und wir wurden einfach unter Bob von Tag zu Tag, von Woche zu Woche besser. Und das wollten wir halt einfach auf der Platte zeigen.
Du hast fast alle Spiele absolviert und trotzdem hast du dann im Sommer 2023, also nach dieser Saison, zumindest mal drüber nachgedacht, vielleicht doch den Verein zu wechseln. Aue war da ein Thema für dich.
Genau.
Bob Hanning hat im Nachhinein darüber gesagt, der kam gerade noch rechtzeitig zur Vernunft, als du dich dann entschieden hast zu bleiben. Habt ihr sehr intensive Gespräche in der Zeit geführt? Hat er sehr viel mit dir darüber diskutiert oder hat er dich einfach machen lassen und dich die Entscheidung alleine treffen lassen?
Er hat mich einfach machen lassen. Zu der Zeit war ich noch nicht so im Kopf, dass die Position meine Position ist.
Die
Und er hat, genau, die
Kreisläuferposition.
Kreisläuferposition. Und er hat einfach gesagt, ja, wenn du denkst, dass es die richtige Entscheidung ist,
Du
dann.
hättest dort dann wieder im Rückraum spielen sollen.
Genau,
Das
ja, genau, ich hätte da wieder im Rückraum spielen sollen, deswegen habe ich halt überlegt. Und das war die Saison, wo sie aufsteigen sollten in die zweite Bundesliga. Und dann war ich irgendwie die ganze Zeit am Überlegen und war nicht richtig entschlossen. Hab dann, ich glaube, 2 Wochen lang oder so auf den Vertrag von Aue gewartet. Hab mir das nochmal überlegt. Dann war ich im Auto. Wir haben das Wochenende frei bekommen. Bin mit meiner Freundin nach Rostock gefahren, einfach so ein bisschen, um zu entspannen, einfach sozusagen Urlaub zu machen, die 2 Tage. Ja, und dann habe ich nochmal mit ihr geredet, nochmal mit meinen Eltern geredet. Dann habe ich nochmal Marc Ferjan, unseren Torwart, angerufen, habe ihn gefragt, was er denn denkt. Ja, und dann kam ich zum Entschluss, Axel und dann, also Axel Bornemann, unseren sportlichen Leiter, und dann Bob Hanning anzurufen und zu sagen, ja, ich will doch bleiben. Und dann hat Bob natürlich gesagt, ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt schon einen anderen Kreisläufer. Und hat er mir dann im Nachhinein gesagt, dass er eigentlich gar niemanden hatte.
Natürlich
Aber
nicht.
ja.
Er wollte dich bestrafen
Genau.
dafür, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist,
Ja.
Potsdam zu verlassen.
Ja,
Großartig.
und dann kam dann die Nachricht nach, ich glaube, 1 oder 2 Tagen, dass ich bleiben kann.
Und das Ende vom Lied war, Aue ist dann abgestiegen und Potsdam
Ja.
aufgestiegen. Also hättest du den Wechsel gemacht, wärst du wieder runtergegangen in die dritte Liga und so ging es nach oben in die erste Liga. Hast du über diesen Moment öfter, also es gibt ja manchmal so Momente im Leben, wo man eben genau vor dieser Weggabelung
Ja.
steht und so diese Entweder-Oder und man weiß, egal was ich jetzt tue, es hat auf jeden Fall eine weitreichende Konsequenz für mein Leben. Und entweder man hat Glück und trifft die richtigen 50% oder man trifft halt die falschen.
Ja.
Ist dir das so als ein sehr wegweisender Moment in Erinnerung geblieben?
Ja, ich sage immer, das war die wichtigste Entscheidung in meiner Karriere oder in meinem Leben. Hätte ich mich da anders entschieden, dann wer weiß, wo ich jetzt spielen würde. Vielleicht würde ich jetzt in der dritten Liga spielen. Und ich habe mich zum Glück richtig entschieden. Es war eine 50-50-Situation. Und das war die richtige Entscheidung, der richtige Weg.
Wie hast du die Entscheidung getroffen? Also hast du dir Pro-Kontra-Listen geschrieben? Hast du am Ende auf deinen Bauch gehört? War es eine intuitive Entscheidung?
Ich habe da einfach auf meinen Bauch gehört und habe mir einfach gedacht, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch mit der Kreisläuferposition. Ich weiß, dass ich in jeder Situation immer das Beste draus gemacht habe und mit Training und Ehrgeiz habe ich schon alles geschafft. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach und ich werde es auch so schaffen.
War auch die Personalie Bob für dich etwas, wo du gesagt hast, okay, er ist einer, der Menschen besser macht, er ist jemand, der für Erfolg steht. Es ist gut für mich, an seiner Seite zu bleiben. War auch das eine Überlegung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da einfach auf seine Erfahrungen vertraut und er hat ja schon zig Spieler gemacht und dann dachte ich mir halt einfach, ja, der wird es schon wissen, was er da macht und der wird aus mir schon einen Spieler machen. Und da musste ich halt einfach wirklich in dieser Situation auf ihn vertrauen und es war halt wirklich perfekt.
Dann gehen wir rein in diese Saison 2023/24, also das zweite Jahr Handball, zweite Jahr, zweite Liga mit Potsdam, nachdem du dich eben gegen den Wechsel nach Aue entschieden hast. Das jüngste Team der Liga und ihr werdet zu absoluten Überfliegern. Warum war das so in diesem Jahr? Also was war euer Erfolgsgeheimnis? Leichtigkeit?
Leichtigkeit, ja. Und einfach, dass wir konditionell überlegen waren. Natürlich hatten die Gegner immer Spieler, die schon 1000 Spiele mehr als wir alle hatten. Aber trotzdem sind wir nach der 45. Minute allen immer weggelaufen und haben es wirklich geschafft, jedes Mal auch einen Rückstand nach der 45. Minute aufzuholen und dann zu gewinnen.
Habt ihr mehr trainiert oder anders trainiert als andere Zweitligisten oder würdest du das tatsächlich rein aufs Alter projizieren?
Ja, Bob war es immer sehr wichtig, sich nicht auf die Gegner vorzubereiten, sondern von Tag zu Tag besser zu werden und individuell zu trainieren und nur auf uns zu schauen. Und ich glaube, das war auch wirklich der Weg zum Erfolg.
Ihr hattet zwischenzeitlich dann eine Siegesserie von 24 Spielen in Folge ohne Niederlage. Wie sehr hat sich das an diese Saison in der dritten Liga erinnert, wo ihr quasi ungeschlagen durchmarschiert seid?
Ja, ich habe mir gedacht, wie geht das? Wir waren vor 2 Jahren noch in der dritten Liga und jetzt dominieren wir hier so. Aber das war halt einfach wirklich das Resultat davon, dass wir halt einfach hart trainiert haben. Wir hatten einfach Bock und haben das Ziel immer, immer näher kommen sehen.
Das ist spannend, was du sagst. Das Ziel immer näher kommen sehen. Und ich weiß ja, dass das, ne, klar, man ist als Spieler in der Situation und man weiß, man hat die Möglichkeit aufzusteigen. Und natürlich will man das und denkt nur darüber nach. Jetzt hat man ja aber auf der anderen Seite eben den Verein, der ja auch eine größere Idee hat. Es gibt diese Kooperation mit Potsdam und Berlin. Da wurden sicherlich auch Gespräche geführt in die Richtung, macht das überhaupt Sinn, die aufsteigen zu lassen, weil wir uns damit ein Stück weit unser System kaputt machen. Wie viel von diesen Gesprächen oder von diesen Themen habt ihr mitbekommen in der Zeit? Also wusstet ihr, dass es durchaus passieren könnte, dass ihr sportlich aufsteigt, aber trotzdem nicht hoch dürft, in Anführungszeichen?
Wir haben davon nichts mitbekommen, weil Bob war sozusagen unser Chef und der hat gesagt, wenn wir aufsteigen, dann steigen wir auf. Ist scheißegal.
Am Ende stand dann die Meisterschaft und eben der Aufstieg. Der perfekt gemacht wurde am 31. Spieltag mit einem 43-28 Sieg gegen Großwallstadt. Wie war dieses Gefühl, in dem Moment zu wissen, okay, ab jetzt bin ich Bundesligaspieler. Ich bin zwar nicht bei den Füchsen Berlin, aber ich bin Bundesligaspieler.
Ja, es war auch ein bisschen unreal. Es war eigentlich ein schweres Spiel, aber in diesem letzten Spiel haben wir einfach nochmal einen Gang zugelegt und diese Energie kam, ich weiß nicht woher, aber ja, wir haben die Spiele einfach so souverän gewonnen und dieses Gefühl dann endlich Bundesligaspieler zu sein, es war halt auch so ein bisschen unreal und man brauchte ein bisschen Zeit, um das wirklich zu realisieren.
Wie lange hat es gedauert, bis du es realisiert hast? Hat es den ganzen Sommer gedauert? Also wirklich bis zu dem Moment, wo die neue Saison losging und die Vorbereitung auf die Bundesliga?
Ja, es kam einem halt alles so normal vor irgendwie. Erst dann, als du wirklich das erste Spiel hattest in der Bundesliga und du dann, okay, das erste Spiel war sogar gegen Bietigheim, das hat sich noch so ein bisschen wie die Zweitligasaison angefühlt.
War ein ganz softer Einstieg, ja.
Genau. Aber dann spätestens, wenn du dann auf einmal gegen Melsungen spielst und du diese ganzen Spieler siehst, die du sonst immer nur im Fernsehen gesehen hast, dann hat man es schon so ein bisschen realisiert.
Hattest oder hast du ein handballerisches Vorbild?
Ja, Domagoj Duvnjak war schon immer mein handballerisches Vorbild.
Krass. Dann ist
Ja.
es ja umso muss es ja umso beeindruckender gewesen sein für dich
Ja.
jetzt im Januar diese Zeit mit ihm und dann auch noch sein letztes Turnier,
Genau.
also quasi gerade noch rechtzeitig rein in die Nationalmannschaft, um ihn wirklich auch als Mitspieler nochmal zu erleben.
Ja, es war extrem schön, vor allem weil es sein letztes Turnier war und ich dabei war und wir sogar noch eine Medaille holen. Also besser hätte es nicht laufen können.
Wir haben ja vorhin schon über seine Führungsqualitäten gesprochen. Rein sportlich, was macht ihn besonders für dich auf dem Spielfeld? Schlitzohrigkeit, Cleverness, die Übersicht?
Cleverness, Übersicht, er hat einfach diese Ruhe und in den Situationen, wo man ein Tor braucht, dann macht er es einfach.
Du hast gesagt, es hat eine Weile gedauert zu realisieren, dass du jetzt wirklich in der Bundesliga bist. Wie ist es jetzt? Also fühlst du dich angekommen in der stärksten Liga der Welt? Hast du das Gefühl, ein Teil dieser Welt zu sein? Also nicht nur ein Gast oder ein Besucher, sondern ein Dauergast, ein Stammgast.
Ja, jetzt ist, also natürlich sind wir erstmal nur Besucher, aber ich habe Hunger bekommen, hier wirklich Stammgast zu werden und meine ganze Karriere hier zu verbringen.
Was ist deine größte Herausforderung in der Handball-Bundesliga im Vergleich zur zweiten Liga beispielsweise?
Die Torhüter.
Hast du vorhin schon mal gesagt,
Ja.
ja.
Dann natürlich in der Abwehr, die Spieler sind halt alle im 1 gegen 1 viel schneller und stärker als in der zweiten Bundesliga. Aber es macht einfach Spaß, sich jeden Tag mit den Besten zu messen.
Warum wird dieses Jahr für Potsdam, auch wenn es am Ende mit dem Abstieg enden sollte, trotzdem ein gutes Jahr. Also was sind so die wichtigen Dinge, die diese Mannschaft mitnehmen wird für ihre weitere Entwicklung?
Ja, weil man einfach sieht, dass auch ein kleiner Verein das wirklich schaffen kann mit Ehrgeiz. Wir waren alle junge Spieler, aber haben es irgendwie trotzdem geschafft, diesen Aufstieg zu machen. Und ich glaube, das wird einfach den Jungs helfen in ihrer Karriere, dass sie diese Gedanken haben. Ja, man kann es immer schaffen, man darf nie aufgeben.
Und du sagst jetzt schon, es wird den Jungs helfen, weil seit wenigen Tagen ja eben klar ist, dass es für dich nicht weitergehen wird hier in Potsdam, sondern dass du wechseln wirst zur HSG Wetzlar. Das heißt, unabhängig davon, was hier passiert, wirst du weiterhin in der Bundesliga spielen. Und bevor wir diesen Blick in die Zukunft machen, quasi, und über das sprechen, was ab Sommer 2025 kommt, schauen wir einmal nochmal zurück auf all das, was in den letzten Jahren bei dir passiert ist. Und sowas können ja am besten immer Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen.
Grüß dich, Josip. Hier ist Jan. Ich freue mich erstmal riesig, dass ich dir hier eine Nachricht hinterlassen darf. Und ja, möchte dich in erster Linie dazu beglückwünschen, dass du dich doch noch gegen die Billard-Karriere entschieden hast. Klar, es waren keine einfachen Trainingsbedingungen bei uns in der Wohnung im Schlatz, aber ich denke, man sieht jetzt auch an deinem wahnsinnigen Weg, den du im Handball gehst, dass es absolut die richtige Entscheidung war. Und ja, völlig verrückt. Du kannst dich jetzt Vize-Weltmeister nennen. Ich hoffe, dass das auch nach und nach bei dir im Kopf ankommt. Ja, du wirst einfach die letzten Jahre dafür belohnt, was du alles in diesen Sport investiert hast. Und ja, ich denke auch, dass jetzt der Schritt nach Wetzlar absolut das Richtige ist. Da wünsche ich dir nur das Beste für. Und ja, jetzt noch viel Spaß bei Hand aufs Harz und wir hören uns, ne?
Verrat uns, wer das war.
Jan Jochens, ja. Mit dem habe ich viele Jahre hier bei Potsdam gespielt und auch zusammen gewohnt.
Also quasi so ein Jugendfreund, kann man sagen, und ehemaliger Mitbewohner.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier sehr viel Zeit verbracht in Potsdam.
Und da stand dann eben auch dieser Billardtisch, von dem er gerade gesprochen
Ja.
hat. Das hast du uns vorhin verschwiegen, dass es neben Karate und Fußball, obwohl da waren wir bei der Kindheit, jetzt
Ja.
sind wir schon ein paar Jahre weiter. Ihr habt da offensichtlich einige Sessions durchgezogen, ihr zwei, oder?
Ja, wir hatten so einen riesen Billardtisch einfach im Wohnzimmer stehen, hatten den immer an die Wand angelehnt und dann hatten wir so ein Podest. Und wenn wir dann Billard gespielt haben, haben wir ihn aufgestellt. Hatten auf der einen Seite nicht mal Platz für den Schläger, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Großartig. Was ist aus ihm geworden? Also, wie du sagst, ihr habt viele Jahre in Potsdam gespielt, er spielt kein Handball mehr, oder?
Nee, er war zuletzt bei Hildesheim, also ist aus Potsdam nach Coburg in die zweite Liga, dann aus Coburg nach Hildesheim und jetzt hat er aufgehört, Handball zu spielen und studiert jetzt Psychologie.
Wow. Habe ich höchsten Respekt vor. Ich glaube, so ein Psychologiestudium
Ja.
hat's richtig. Wie ist es bei dir eigentlich? Studierst du auch irgendwas? Denkst du darüber nach, noch was zu machen neben der Handballkarriere? Wie ist da der Stand?
Ja, ich studiere Sportmanagement. Natürlich war es jetzt in den letzten Monaten schwer, weil ich halt wirklich vollen Fokus auf Handball hatte. Aber ich möchte das auf jeden Fall, das Studium beenden.
Du bist jetzt quasi gerade erst irgendwie am Anfang und mittendrin, aber hast du schon Gedanken an die Zeit nach der aktiven Karriere? Oder macht man sich die jetzt noch nicht? Nee,
Habe ich mir noch gar nicht gemacht.
ne?
Also, ich will jetzt einfach erstmal Handball spielen und wirklich die Zeit genießen.
Aber offensichtlich ja zumindest den Sportbezug aufrechterhalten, sonst hättest du ja auch, keine Ahnung, Psychologie studieren können
Ja.
oder Politikwissenschaften oder was auch immer. Also das ist klar für dich.
Ja, Sport war ja schon
Leben im
immer mein Ding,
Sport.
deswegen will ich da auf jeden Fall drin bleiben.
Jetzt gab es vor wenigen Tagen die Meldung, eben, dass du nach Wetzlar wechseln wirst. Ab Sommer. Warum Wetzlar?
Ich finde, das ist einfach ein extrem interessanter Club, der schon sehr lange in der Bundesliga ist. Ich glaube, das ist ein Club, wo ich mich nochmal weiterentwickeln kann, wo ich die Chance bekomme zu spielen und was auch ein Sprungbrett dann sein kann für die ganz großen Clubs.
Wetzlar war einer von wie vielen Clubs, die sich nach der WM bei dir gemeldet haben?
Weiß ich gar nicht, weil mir das Bob verschwiegen hat.
Ah, okay.
Ja. Ich glaube, das hat er schon öfter gemacht, aber ist nicht so schlimm. Deswegen ist vielleicht auch besser so, weil ich mich dann vielleicht für was anderes entschieden hätte, wo ich nicht so viel spielen würde. Und ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung. Und auch von allen, die wissen, dass ich nach Wetzlar gehe, sagen zu mir auch, dass es die richtige Entscheidung ist.
Und ihr geht zu zweit.
Genau.
Ist das auch was, was hilft?
Ich denke schon, auf jeden Fall.
Also hat es eine Rolle gespielt bei dir? Oder ich glaube, sein Wechsel stand vorher fest, oder? Von der Kakpo ist die Rede.
Ja.
Das haben wir, müssen wir vielleicht einmal kurz dazu sagen.
ja, der hat noch überlegt, also der war sich nicht sicher. Ich war mir von Anfang an schon sicher, habe vor ihm unterschrieben. Aber natürlich hilft das extrem. Also ich spiele ja schon sehr lange mit ihm zusammen, also auch wirklich seit der Drittligasaison. Und es wird auf jeden Fall leichter sein, in die Mannschaft dann reinzukommen.
Wie würdest du dich gerne hier in Potsdam verabschieden?
Das ist eine gute Frage, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, eigentlich am liebsten mit dem Klassenerhalt. Und wenn nicht, dann nach dem Spiel mit einer Rede einfach, weil ich hier wirklich schon extrem lange bin und dieser Verein mir sehr viel gegeben hat.
Bist du jemand, der solche Reden dann spontan halten kann? Oder schreibst du dir lieber vorher ein bisschen was auf, weil du Angst hast, irgendwen zu vergessen?
Ich schreibe mir was auf und dann vergesse ich es.
Stell dir mal vor, 20 Minuten Monolog und du vergisst Bob
Genau.
Hanning namentlich zu erwähnen. Kannst du
Ich glaube.
direkt deine Karriere an Nagel hängen.
Ja. Dann ist die Karriere wirklich vorbei.
Sollte Potsdam diesen Klassenerhalt schaffen, dann wäre das ein noch größerer Erfolg als der Aufstieg in die erste Liga, oder?
Schwer zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das das Ziel ist, in der ersten Bundesliga zu bleiben, weil die ja wirklich den Plan verfolgen mit den Füchsen Berlin und dass die Jugendspieler hier ausgetauscht werden. Aber es wäre einfach für uns als Mannschaft ein Riesenerfolg und vielleicht sogar größer als der Aufstieg.
Und mit der HSG Wetzlar hast du welche Ideen, welche Pläne, welche Ziele? Was gesagt, das ist ein interessanter Verein, aber Wo kann der sich mittelfristig hinentwickeln? Was ist möglich mit der HSG?
Ich habe auch schon mit dem neuen Trainer telefoniert. Der hat mir auch schon gesagt, welche Pläne er hat. Und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall mit oben angreifen können, was die Europa League Plätze angeht. Und das will ich auf jeden Fall dort schaffen.
Wäre dann der nächste Zwischenschritt, oder?
Genau.
Wäre dann immer noch nicht das Ende.
Nee. Aber wäre der nächste Zwischenschritt, ja.
Was wäre für dich das in Anführungszeichen Ende? Also was wäre so, ne, wenn wir haben immer wieder von Zwischenschritten gesprochen, was wäre so der Highest Peak, wo du sagst, okay, jetzt ist es wirklich kein Zwischenschritt mehr, jetzt kann es nicht größer werden, jetzt kann es nicht besser werden, jetzt bin ich da, was ich für mich als ganz oben definiert habe. Ist es eine Meisterschaft, ist es ein Champions League-Titel, ist es ein Titel mit der Nationalmannschaft, ist es ein bestimmter Verein? Was ist das, was du für dich als quasi dein Sehnsuchtsziel definiert hast?
Auf jeden Fall mit der Nationalmannschaft eine Goldmedaille. Am besten bei Olympia oder eine Weltmeisterschaft. Und sonst mit den Vereinen. Also für mich waren so meine Lieblingsvereine, wo ich schon immer spielen wollte, Berlin oder Kiel. Und mit denen dann eine Champions League zu holen, das ist auch so das Maximum, glaube ich.
Also ich sehe und stelle fest, immer wieder in diesem Gespräch, du denkst immer in ganz, ganz großen Dimensionen, du setzt dir extrem hohe Ziele. Glaubst du, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um erfolgreich zu sein? Also dass man diesen Glauben daran einfach auch haben muss?
Ja, auf jeden Fall. Und dass man sich auch Etappenziele setzt, dass man nie zufrieden ist. Also klar, ich habe jetzt die Silbermedaille gewonnen, aber es geht trotzdem weiter. Ich will trotzdem mehr. Und das ist einfach, man darf einfach nie zufrieden sein.
Okay, schönes Schlusswort für diesen zweiten Teil. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann gehen wir rein in unsere letzte Rubrik Hand aufs Herz. So, wir sind zurück bei Hand aufs Herz mit Josip Sibic, Vize-Weltmeister, auch wenn er ungern so genannt wird von seinen Mitspielern, wie wir gelernt haben. Und im Mitspieler dreht sich auch gleich die erste Frage. In dieser Kategorie, wer ist der bisher beste Mitspieler deiner Karriere?
Domagoj
Ich wollte gerade sagen, also
Dubniak.
dadurch, dass wir jetzt die Nationalmannschaftsebene aufmachen
Genau.
können, ist die Antwort eigentlich relativ klar, oder?
Ja.
Also auf Nationalmannschaftsebene ist es Dule.
Ja.
Vereinsebene?
Oh, schwer zu sagen, weil es eher immer junge Spieler waren, die jetzt halt wirklich auch in der ersten Bundesliga spielen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, so Tim Freihöfer oder Lasse Ludwig.
Von wem bekommst du die besseren Anspiele? Von Duvnjak, von Martinovic, von Kofler oder von Orlov?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube von Martinovic.
Okay, der ist der präziseste quasi oder der mit dem besten Blick für deine Position?
Ja, mit dem besten Blick wahrscheinlich auch Dubniak, aber dadurch, dass er jetzt nicht so viel gespielt hat,
Gab es die Situation
genau,
nicht
gab es die
ganz so
Situation
oft?
nicht ganz so oft, deswegen würde ich Martinovic sagen.
Was magst du lieber, Cevapcici oder Bratwurst? Das ist eine
Ja,
total doofe Frage, ich weiß.
ich würde schon sagen, Cevapcici,
Ja.
ja.
Wie ist es heute, also jetzt, wo du alleine wohnst, nicht mehr bei deinen Eltern, kochst du, also ist dein Kochstil trotzdem auch immer noch sehr kroatisch geprägt?
Nee, also ich koche alles Mögliche,
Okay.
was mir einfällt und was ich sehe für Rezepte. Also ich mag es auch, neue Sachen auszuprobieren. Und ja, kroatisch geprägt eigentlich gar nicht. Wenn Cevapcici, dann auch wirklich in einem Restaurant oder in einem Laden, wo es die gibt.
Bist du ein guter Koch? Also kochst du gerne?
Ich koche gerne. Gut, weiß ich jetzt nicht, wie man gut definiert, aber wenn ich was mache, dann schmeckt es auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, wenn es Spaß macht, dann kann schon mal nicht so viel
Genau.
schief gehen. Also wenn man einfach Freude daran hat,
Ja.
da zu stehen und in den Töpfen rumzurühren. Wie sagt man, Signature Dish? Also das, wenn du sagst jetzt irgendwie, stell dir vor, ich weiß, du hast vorhin gesagt, du hast eine Freundin, aber so Frau deines Lebens, oder erstes Date mit deiner jetzigen Freundin. Und du hättest zur Auswahl gehabt, was du aus deinem Repertoire kochen musst, um sie zu beeindrucken. Was hättest du gewählt?
Boah, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich würde so Bandnudeln machen mit kleinen Garnelen und Blattspinat dazu und in so einer Sahnesoße.
Das klingt sehr gut. Gute Wahl. Kroatien hat über 1000 Inseln. Gibt es eine, die du besonders empfehlen kannst? Gibt es einen Geheimtipp?
Also ich habe eine Lieblingsinsel, weil wir da auch ein Haus haben. Paschman heißt die. Die ist gegenüber von Sada. Und da sind wir auch jeden Sommer. Deswegen, da hat man auch wirklich seine Ruhe.
Jetzt nicht mehr. Wie
Naja.
groß ist die Insel?
Schon eigentlich sehr groß. Vor
Okay.
allem, das sind zwei Inseln verbunden
Okay.
mit einer Brücke.
Also es verläuft sich.
Ja, es verläuft sich. Aber ja, dadurch, dass ich immer im Juni schon da bin und da die Touristen noch nicht so viele Touristen sind, habe ich da meine Ruhe.
Stell dir vor, du darfst einen Spieler deiner Wahl mit zu deinem neuen Club nach Wetzlar nehmen. Wer wäre das?
Ivan Martinovic.
Ah, okay, da dann nicht Dule. Oder wie? Da würdest du dich dann schon eher für Martinovic entscheiden.
Ja, ich denke schon. Also klar, Dule spielt eine herausragende Saison gerade. Aber Martinovic ist so ein bisschen mein neuer Lieblingsspieler geworden. Und der wird ja natürlich auch Kapitän in der Nationalmannschaft. Und der macht natürlich auch ein paar mehr Jahre jetzt noch als Dule. Deswegen würde ich ihn mitnehmen.
Warum trägst du die Trikot Nummer 5? Gibt es dazu eine Geschichte?
Eigentlich war ich immer die Nummer 10. Die war vergeben hier in Potsdam. Und dann habe ich mich einfach für die Hälfte entschieden und habe die 5 genommen.
Großartig. Tolle Geschichte. Wer hat die 10?
Jetzt Elias Kofler. Davor hatte sie Yannick Münchberger.
Okay. Ah, ja, Yannick Münchberger, der übrigens aus demselben Ort kommt wie ich, nur mal kurz
Ah,
so
okay.
am Rande. Also wir kennen uns aus,
Ach so.
unserer Kindheit
Ja,
quasi.
okay,
Ja,
cool.
genau. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wir haben gerade schon über Spieler gesprochen und über wichtige Spieler. Du kennst wahrscheinlich den Handball-Fantasy-Manager, oder?
Ja.
Spielst du auch?
Angefangen, aber lange nicht mehr
Okay,
reingeguckt.
wen würdest du jetzt aufstellen? Wer wäre jetzt deine Startsieben?
Im Tor Simic. Auf links außen Tim Freihöfer. Auf Rückraum links würde ich, glaube ich, von Kiel Johansson. Auf der Mitte. Wie würde ich auf der Mitte aufstellen? Muss ich kurz überlegen.
Wir können auch sonst die Mitte aussetzen und erstmal
Ja,
Hans
ich mache
weitergehen.
erstmal weiter mit
Ja.
Rückraum rechts auf jeden Fall Gitzel. Rechts außen von Flensburg, Jakobsen. Am Kreis.
Darfst du dich auch selbst aufstellen.
Ja, aber ich würde dann am Kreis, ich denke mal, Fischer nehmen. Also ich glaube, der hat echt gut performt die Saison.
Ja, absolut.
Ja. Und dann auf der Mitte von Melsung, Jonsson. Ja.
Der nach Magdeburg geht.
Genau.
Glaubst du, es ist eine gute Entscheidung? Passt ja ins Spielsystem der
Ich
Magdeburger?
denke schon, vor allem, weil er auch wirklich im Imblock decken kann. Und im Angriff auch ein extrem gutes 1 gegen 1 hat und auch einen Wurf. Ich glaube, der passt da richtig gut rein.
Und Tim Freihöfer hast du auf links außen gesetzt. Krass, was der für eine Saison spielt, oder?
Ja. Ja. Also ich mag ihn extrem. Wir quatschen auch immer, wenn wir uns sehen im Füchsetown. Und freut mich extrem, dass er so eine Saison spielt.
Absolut. Wir wollen den kommenden Spieltag tippen. Das ist ein neues Angebot der HBL für die Fans und eine sehr undankbare Aufgabe, ich weiß. Rhein-Neckar Löwen gegen Frischhoff Göppingen.
Rhein-Neckar Löwen.
Rhein-Neckar Löwen gewinnen.
Ja.
Okay. Leipzig-Potsdam. Bin ich gespannt auf deine Antwort. Ich glaube, du musst Potsdam sagen,
Ja.
oder? Sonst gibt es richtig Ärger mit der
Potsdam.
Mannschaft.
Potsdam gewinnt.
Stuttgart gegen Lemgo.
Ja, Stuttgart hat sich gut verstärkt, aber ich denke, Lemgo macht es trotzdem.
Zumal sie ja wahrscheinlich am Spieltag davor gegen euch verloren haben und
Genau,
dann
dann
brauchen
müssen
sie ja
sie ja
quasi
gewinnen.
die, ne,
Ja.
die Reaktion und so.
Genau.
Deswegen macht die Geschichte durchaus Sinn, aus eurer Sicht.
Ja.
Hamburg gegen Gummersbach.
Gummersbach. Gummersbach gewinnt.
Wetzlar, dein neuer Verein gegen starke Eisenacher.
Oh ja. Das wird, glaube ich, ein schweres Spiel, aber ich würde trotzdem Wetzlar sagen.
Dann haben wir Bietigheim gegen Kiel. Puh.
Ja, da muss Kiel jetzt was gut machen, weil sie gegen Wetzlar verloren haben, deswegen Kiel.
Flensburg-Melsungen. Ah, da bin ich sogar bei dem Spiel, fällt mir gerade ein.
Ja, Melsung das letzte Spiel verloren.
Aber nicht schlecht gespielt.
Ja. Ja, ich denke mal, das macht trotzdem Melsung.
Okay. Erlangen empfängt Hannover.
Ja, Hannover, ganz klar.
Und dann haben wir noch Leipzig gegen Berlin. Ah, hier sind anscheinend, es ist nicht nur ein Spieltag, hier sind noch ein paar mehr Spiele drin. Leipzig gegen
Ach
Berlin.
so. Ja, Berlin gewinnt das.
Und dann ihr in Magdeburg. Boah. Also ich meine,
Ja.
da zu gewinnen, das wäre dann wirklich mal eine Sensation.
Genau.
Davon kannst du dir am Ende der Saison auch nichts kaufen, weil wenn es die einzigen 2 Punkte bleiben, aber du hast zumindest was Historisches geschafft.
Ja. Ja, es ist.
Man tippt nicht, nein, man tippt nicht sich selber. Wir nehmen die Potsdamer
Wir
raus.
nehmen die
Das ist
raus.
unfair, sich selber zu
Ja.
tippen. Genau. Und die letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen, weil wir natürlich auch immer fleißig Ideen sammeln, wer noch spannende Geschichten zu erzählen hat, wen würdest du uns mal als Gast empfehlen? Dule habe ich auf dem Zettel.
Ach, der war noch nicht da.
Nee, der war tatsächlich noch nicht. Und den möchte ich aber, bevor seine Karriere beendet, auf jeden Fall noch machen.
Ja. Ja, der.
Der steht auf jeden Fall auf meinem Zettel, aber vielleicht hast du ja noch jemanden, wo du sagst, der hat eine spannende Lebensgeschichte oder der kann besonders gut reden oder wie auch immer.
Ich denke mal, vielleicht ein Spieler, bei dem auch extrem viel passiert ist in den letzten Monaten, der sich sehr entwickelt hat. Vielleicht Girgitsch von Eisenach.
Den hatte ich auch schon.
Ach
Ja,
so.
das war auch ein sehr cooler Podcast. Ja,
Okay.
genau, den hatte ich Ende letzten Jahres. Oder im Herbst irgendwann.
Okay.
Tim Freihöfer hatten wir auch schon.
Ja,
Der
stimmt,
war jetzt
der war jetzt,
gerade
ja.
dran, genau, bei Götzi.
Ja, da würde ich einfach jemanden aus Potsdam nennen. Würde ich einfach Elias Kofler sagen,
Okay.
der nächste Saison nach Hamburg geht. Ich denke, der hat auch einiges zu erzählen.
Okay, wir notieren Elias Kofler,
Okay.
sagen danke für den Tipp und vor allem danke für deine Zeit heute. Wünschen dir alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Für die Saison natürlich mit Potsdam, aber dann vor allem auch fürs neue Abenteuer ab Sommer in Wetzlar.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.